das Leben als Opfer. Und zwar möchte ich beginnen mit dem Vers, der sozusagen, oder den Versen, der der Predigt zugrunde liegt. Wer mitlesen möchte, das ist im Römerbrief, im Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Und dort steht: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Unser Leib, unser Leben soll ein Opfer sein. Und das ist ein vernünftiger, oder das ist der vernünftige Gottesdienst. Was ist ein Gottesdienst? Was passiert in einem Gottesdienst? Warum gibt es überhaupt Gottesdienst? Als allererstes, weil Gott es angeordnet hat. Im Alten Testament gibt es ganz genaue Anweisungen darüber, wie ein Gottesdienstort auszusehen hat. Bei diesen Anweisungen, also der erste Gottesdienstort, den Gott angewiesen hat, war die Stiftshütte. Und wer dort nachlesen möchte, in den Mosebüchern, dort gibt es ganz genaue Maß-, Materialangaben und sogar Farbangaben, wie das Ganze auszusehen hat. Aus welchem Material ist die Bundeslade? Wie groß ist der siebenarmige Leuchter? Wie schaut er aus? Wie viele Säulen sind rund um die Bundeslade? Welche Farbe hat das Tuch, das dort ist? Das ist detailliertest beschrieben. Das hat Gott selber so angeordnet. Und zwar so genau, dass es Menschen gegeben hat, die das genau nachgebaut haben. Ich glaube, in Deutschland steht das, das kann man sich anschauen. Die haben ein Modell davon gebaut, ganz genau nach diesen Angaben. Und so in etwa wird die Bundeslade, die Stiftshütte und das Ganze ausgesehen haben. Ja, Gott hat den Gottesdienst eingesetzt. Das ist Gott ganz wichtig, dass er da detaillierte Angaben gibt. Und damit diese Stiftshütte entstehen hat können, haben die Israeliten ihre Wertgegenstände geopfert. Denn das besteht aus Gold, aus Silber, aus sehr teuren Tuchen, aus einem sehr haltbaren, sehr widerstandsfähigen Holz und so weiter und so weiter. Und das kam alles aus dem Volk Israel. Die haben das geopfert, damit das stattfinden hat können. Es wird auch ganz genau beschrieben, dass bei so einem Gottesdienst Schaubrote zu geben hat. Große Brote, die dort auf einen bestimmten Tisch, der ebenfalls mit Gold überzogen war, hingelegt wird. Der wird Gott geopfert. Ja, das gehört niemand anderem mehr, das gehört Gott. Oder es werden auch Tiere geopfert. Je nachdem, wie man finanziell aufgestellt war, war das eine junge Taube oder ein ausgewachsener Stier, den man geopfert hat. Auch das ein Opfer, denn das kostet etwas. Das kostet Geld. Das ist eine Ressource, die mir nicht mehr zur Verfügung steht, die ich Gott gebe und die von mir für mich verschwunden ist. Ein Opfer. Den Menschen kostet es Geld und Ressourcen, die an Gott abgegeben werden, den Tieren kostet es das Leben. Also auch das kostet es. Was gibt's noch im Gottesdienst? In einem jüdischen Gottesdienst. Es gibt Lobpreis in einem Gottesdienst, was auch wir haben. Gott soll angebetet werden. Seine Größe und Herrlichkeit soll gepriesen werden. Seine Güte und Liebe zu uns Menschen soll gelobt werden. Gott soll geehrt und groß gemacht werden. Und es gibt Gebet im Gottesdienst. Und das Bekannteste ist, das von Jesus selbst an uns Menschen überliefert worden ist, das ist das Vaterunser. Und das möchte ich in einer etwas moderneren Fassung vorlesen. Da steht: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und wie in meinem Leben. Mein tägliches Brot gib mir heute und vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldigern und führe mich in der Versuchung. Erlöse mich von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das ist ein Gebet, das viele Christen oder alle Christen auf dieser Welt mindestens einmal in der Woche beten. Das kommt in den katholischen, evangelischen, in den Gottesdiensten immer vor. Und das hat einen Grund. Dort steht auffallend oft dein. In diesem Gebet geht es um Gott. Es geht um sein Reich, um seinen Willen, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Gott steht im Mittelpunkt. Es kommen auch wir vor, natürlich. Wir sind Gott wichtig. Aber es geht hauptsächlich um Gott. Das Vaterunser ist ein Gebet für Jünger. Denn die Jünger haben Jesus gebeten, ihnen beizubringen, wie man richtig betet. Und genau dieses Gebet hat er ihnen dann gegeben. Das Vaterunser. Und die Frage ist, was ist ein Jünger? Als es das Wort Christ noch nicht gegeben hat, hat man Jünger gesagt. Das Wort Christ kommt erst viel später. Ja, aber zur Zeit Jesu war der an Jesus geglaubt hat, der Jesus als den Sohn Gottes erkannt hat, ein Jünger. Ein Christ. Ja, ein Jünger, ein Christ ist also jemand, der Jesus nachfolgt. Das war nicht eine Spezialabteilung von Christen, sondern jeder Christ ist Jünger. Kostet diese Nachfolge etwas? Ja, kostet etwas. Und da gibt es ein paar Verse, die ich aus dem, interessanterweise hat sehr viel von diesen Versen gibt es im Matthäus-Evangelium. Also wer etwas über Jüngerschaft lernen möchte, sollte sich das Matthäus-Evangelium ganz genau anschauen. Erste Stelle, Matthäus 9, Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und mich fasziniert das immer an dieser Geschichte. Das ist ein Vers und da steckt so viel drinnen. Das Interessante ist, dieser Matthäus, der dort sitzt, dieser Zöllner, der steht auf und geht mit Jesus mit. Der lässt alles liegen und stehen. Der lässt seine Zolleinnahmen stehen. Er lässt seinen Sessel stehen, er lässt seinen Tisch stehen, er lässt seine Geldtruhe dort stehen. Der nimmt nichts mit, steht nicht da, sondern der stand auf und ging mit Jesus mit. Und ich glaube, dass das dem Matthäus was gekostet hat. Denn ich glaube nicht, dass diese Sachen immer noch dort stehen. Ja, also es hat ihm mindestens einmal seinen Sessel, seinen Tisch, sein Geld, die Geldtruhe und es wird ihm mit sehr großer Wahrscheinlichkeit seinen Job gekostet haben. Ja, weil der Oberzöllner, der ihn engagiert hat, wird nach der Aktion keinen Dienstvertrag mit ihm abgeschlossen haben. Also es hat ihm auch den Job gekostet. Oder ebenfalls in Matthäus. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ich Jüngerschaft, Nachfolge kostet etwas. Jesus hat keinen Grundbesitz, hat keine Immobilien, hat keine Häuser, hat kein Haus, hat keine Möbel, hat keine Wohnung. Und so kann es einem Jünger auch gehen. Jesus hat hier sogar von einem Jünger, einem seiner Jünger verlangt, seine Pflicht als Sohn zu vernachlässigen und ihm nachzufolgen. Eigentlich ist das, was Jesus da verlangt, ein Sakrileg. Im Judentum ist es so, dass der Sohn die Pflicht hat, seine Eltern zu begraben. Es gibt nur eine einzige Person in ganz Israel, die von dieser Pflicht befreit ist. Und zwar ist das der Hohepriester Israels. Und er ist deswegen davon befreit, damit er sich durch den Kontakt mit Toten nicht unrein macht. War die einzige Person. Jesus zeigt uns, dass Jüngersein, ihm nachzufolgen, genauso wichtig und dringlich ist, wie der Dienst des Hohepriesters für Israel. Wenn ich Jünger bin, dann ist das etwas. Ich bin so viel wert, ich bin so wichtig wie der Hohepriester von Israel. Wir Christen dienen dem Leben und nicht dem Tod. Und die Bindung an Jesus hat wichtiger zu sein als die Bindung an die Eltern. Auch das steckt da drinnen. Oder schon wieder im Matthäus-Evangelium. Matthäus 10, 37 bis 39. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wenn sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Jüngerschaft, Christsein, kostet mich mein Leben. Das kostet mich meine Wünsche, meine Träume, meine Selbstverwirklichung und vielleicht sogar meine Familie. Jesus möchte, dass er an erster Stelle steht und nichts anderes. Ein Jünger soll bereit sein, alles, was ihm wichtig ist, ja sogar sein Leben für Jesus geben. Er soll bereit sein, alles, was ihm wichtig ist, für Jesus zu geben. Und ich habe mich gefragt, aber was bringt mir das dann, Jünger zu sein? Ich muss mich opfern, ich muss alles weggeben. Ich muss sogar bereit sein zu sterben. Warum soll ich dann noch Jünger sein? Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Drum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber das ist ja schon wieder eine Forderung. Ich soll hingehen und andere Menschen, möglicherweise am anderen Ende der Welt, zu Jüngern machen und ich soll sie unterrichten und ihnen beibringen, was es heißt, Christ zu sein. Das Interessante ist, der letzte Vers. Ich bin bei euch bis an der Weltende. Wenn ich Christ bin, wenn ich Jünger bin, dann ist Gott bei mir. Ich erlebe Gottes Gegenwart. Ich darf Menschen zu Gott führen, sie zu Jüngern machen. Das kann ich aber nur, wenn ich selber Jünger bin. Das ist, wenn ich jemand zum Bäcker machen soll, dann muss ich selber Bäcker sein. Sonst kann ich das gar nicht. Und genauso ist das mit Jüngern. Wenn ich andere Menschen zu Jüngern machen soll, dann muss ich selber Jünger sein. Wir haben gehört, dass unser Leben als Christ ein Gottesdienst sein soll. Und ich stelle noch einmal die Frage, was passiert in einem Gottesdienst? Was ist Gottesdienst? Und Gottesdienst ist eigentlich kein Dienst für Gott. Denn Gott braucht unser Opfer nicht. Das Opfer im Tempel ist eigentlich nicht für Gott da. Das Opfer im Tempel ist für die Sünden der Menschen da. Die Menschen legen ihre Sünden auf das Tier und das Tier stirbt für sie. Das Opfer ist nicht für Gott da. Es ist für die Menschen da. Gott braucht keine Opfer. Steht auch in der Bibel, kann man nachschauen. Gott braucht auch unser Lob nicht. Gott ist sich genug, ohne dass wir ihn loben und preisen oder sonst irgendwas. Aber Gott möchte, dass wir das tun, weil es uns hilft, in seine Gegenwart zu treten. Das ist für uns da, um zu sehen, wie groß Gott ist, was Gott in unserem Leben tut, um sozusagen in seine Gegenwart zu kommen. In einem Gottesdienst ist Gott anwesend. In einem Gottesdienst kann ich Gottes Gegenwart spüren. In einem Gottesdienst darf ich mit Gott reden. Und er redet mit mir. In einem Gottesdienst vergibt Gott mir meine Sünden. In einem Gottesdienst reinigt Gott mich von all dem, was mein Leben unschön macht. In einem Gottesdienst rüstet mich Gott mit all dem aus, was ich in meinem Leben als Jünger brauche. Wenn ich sage, ich erlebe Gott nicht, ich spüre ihn nicht, er redet nicht mit mir, dann bin ich vielleicht nicht dort, wo ich sein soll. Dann bin ich nicht an meinem Platz. Dann geht mein Lebensweg möglicherweise in eine falsche Richtung. Dann muss ich umkehren. Dann muss ich Gott nachfolgen. Seine Hand nehmen, an seiner Hand durchs Leben gehen. Seinen Weg gehen. Wir haben gehört, dass Jesus gesagt hat, dass er nichts auf dieser Welt besessen hat und nicht einmal einen Schlafplatz, der ihm gehörte. Und trotzdem gehört Jesus das ganze Universum. Er hat nie unbeabsichtigt Hunger gelitten. Er war perfekt gekleidet und er hat immer einen Schlafplatz gefunden. Matthäus 6, 31 bis 33. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Gott hat versprochen, uns mit allem zu versorgen, was ich für mein Leben brauche, wenn ich ihm nachfolge, ihm vertraue, auf ihn höre, seinen Willen tue. Ich darf mich um das Reich Gottes kümmern und er kümmert sich um alles andere. Ich habe euch wahrscheinlich schon einmal erzählt, wie ich im Rahmen meines Bibelstudiums auf Schloss Klaus war und dort die Bibelschule abgeschlossen oder gemacht habe. Und da gab es einmal, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, das waren die Weihnachtsferien und ich hatte nicht die Möglichkeit nach Hause zu fahren und bin dort am Schloss geblieben. In meinem Zimmer, habe dort, weiß nicht was, alles Mögliche gemacht. Und dann hat auf einmal eine ehemalige Schülerin angerufen. Die hat eine Pension im Nachbarort besessen und die hat erzählt, sie hat eine Familie von Zeugen Jehovas dort über die Weihnachtszeit. Und die haben erfahren, dass sie eine sogenannte Bibelschülerin war und die haben die dort sozusagen in geistliche Diskussionen verwickelt. Und die hat um Hilfe gebeten, weil die haben sie dort in Glaubensgesprächen im wahrsten Sinn des Wortes in Grund und Boden gestampft. Und die hat angerufen, sie braucht bitte Unterstützung, sie braucht bitte Hilfe. Und ich weiß nicht warum, der Kurt Schneck, einer der Lehrer dort, hat dann mich gebeten, ob ich nicht Zeit hätte und dort vorbeischauen könnte. Was für mich als Bibelschüler natürlich auch, warum ich und so weiter. Aber ich habe gesagt, okay, ja, wenn er das möchte, wenn Gott der Meinung ist, dass ich dorthin gehöre, dann gehe ich halt. Und das Interessante war, ich habe dort in den Diskussionen erlebt, wie Gott mich geführt hat. Er hat mir Bibelstellen ins Gedächtnis gerufen und ich habe dort ihn und seinen Sohn bekennen und verherrlichen dürfen. Ich habe erlebt, wie schön es ist, Gottes Werkzeug zu sein. Wir haben bis spät in die Nacht geredet, diskutiert, die Zeugen Jehovas haben gefragt und haben gegen irgendwelche Bibelstellen sozusagen hingeworfen. Und ich habe antworten können auf all das, was sie gesagt haben. Und habe ihnen das erklären können, wie das ist und warum das so ist und so weiter und so weiter. Also Gott hat mich da wirklich geführt. Ich habe das teilweise, da gibt es die Bibelstelle und das passt da und so weiter und so weiter. Das war nicht ich. Das war Gott, der mich da verwendet hat, der mich da benutzt hat. Und wir haben bis in die Nacht hinein diskutiert und geredet, bis die Zeugen Jehovas keine Fragen mehr gehabt haben. Ja. Und dann bin ich sozusagen in mein Zimmer gegangen und ich habe auch dort nicht schlafen können. Denn ich habe Gott gelobt, gepriesen, ich habe gesungen, ich war auf Wolke 7. Ich habe Gott gedankt für das, was ich da erleben habe dürfen. Es war so eine Freude, da zu stehen und Gottes Werkzeug zu sein. Und das ist auch das, was wir erleben dürfen, wenn wir an unserem Platz sind. Wenn wir nachfolgen, wenn wir das tun, für das Gott uns geschaffen hat, für das er uns begabt hat. Ja, dann bin ich dort, wo ich hingehöre. Dann passt alles. Und es gibt noch mehr. Ja, nicht nur das, dass Jesus sozusagen mich an die richtige Stelle stellt, dass er mir Freude gibt an dem, was ich tue in der Nachfolge. Er gibt mir das ewige Leben. Auch das. Johannes 10, 9 bis 11. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hindurchgeht, wird er gerettet werden. Und ich werde ein- und ausgehen und er wird ausgehen und eine Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Also Gott kümmert sich um mich. Aber er gibt mir nicht nur ein bisschen oder mal gerade so viel, dass es reicht. Nein, er ist gekommen, damit ich ein Leben in Fülle habe. Er meint damit kein Leben in Luxus und Reichtum. Ein Leben in Fülle ist was anderes. Er gibt mir ein erfülltes Leben, ein erfüllendes Leben, eine Existenz, für die sich lohnt zu leben. Das ist eine ganz andere Qualität von Leben. Es gibt Menschen, die wollen sich ein erfülltes Leben schaffen. Es gibt Menschen, die brauchen einen Kick im Leben. Deswegen gibt es so viele Extremsportarten. Wir Menschen brauchen den Kick. Und wenn ich nicht Jesus nachfolge, wo Jesus mich kickt, unter Anführungszeichen, dann muss ich mir den Kick irgendwie auf eine andere Art schaffen. Noch etwas. Drum werden diese meine Rede hören. Matthäus 7. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Jesus gibt mir ein gelungenes Leben. Er gibt mir Wegweisung, er gibt mir Prinzipien, die Bestand haben, er gibt mir Richtlinien, mit denen mein Leben gelingen kann. Er gibt mir einen festen Stand in den Stürmen des Lebens und er lässt mich nicht untergehen. Ich war ganz fasziniert, als letzten Samstag die Carina was gesagt hat. Carina ist nämlich vorgekommen nach der Predigt von der Margit und hat was gesagt, was mich fasziniert hat. Sie hat gesagt, dass sie ganz hin und weg ist, dass Gott durch Predigten redet. Also für mich war das was ganz was Selbstverständliches, über das ich gar nicht nachgedacht habe eigentlich. Aber mir ist klar geworden, was das für ein Schatz ist. Gott redet mit uns, zu uns, in der richtigen Weise. Er redet durch eine Predigt. Gott gibt dem Prediger etwas, der macht eine Predigt daraus und dann spricht er das. Ich habe meine eigenen Gedanken. Gott hat zu mir gesprochen und hat dadurch in mir schon was bewegt. Und jetzt predige ich hier und predige zu euch. Und jetzt wirkt Gott an euch durch die Predigt. Und das Interessante ist, er redet durch eine einzelne Predigt zu jedem anders. Jeder bekommt das mit, was er braucht. Jeder bekommt das, was für ihn oder sie gut ist. Durch eine einzige Predigt, durch die gleiche Predigt, kann einer ermutigt werden, kann einer andere getröstet werden, der wieder andere kann herausgefordert werden, der andere kann ermahnt werden und wieder ein anderer kann darauf aufgebaut werden. Durch eine einzige Predigt. Weil Gott das, was sozusagen, was der Prediger sagt, verwendet, um jeden so anzusprechen, wie er das braucht. So redet Gott zu uns. Und genau das macht er auch, wenn ich jünger bin. Gott redet mit mir. Auch das ist ja etwas, was eigentlich unverständlich ist. Das ist für uns so selbstverständlich geworden, dass wir gar nicht mehr sehen, wie großartig das ist. Gott redet mit uns. Und zwar mit jedem so, wie er das braucht. Noch etwas. Gott hört uns zu. Auch das ist etwas, was für uns schon selbstverständlich geworden ist. Gott hat immer Zeit für uns. Der Schöpfer des ganzen Universums hat immer Zeit für uns. Und ich darf ihm alles sagen. Es gibt nichts, das zu klein, zu unwichtig, zu komisch, zu sonst irgendwas ist. Zu lächerlich oder zu peinlich oder sonst irgendwas. Ich darf ihm alles sagen. Wir dürfen ihm sogar lästig sein. Auch das hat er in der Bibel gesagt, im Neuen Testament. Wir dürfen ihm am Wecker gehen. Ja, immer wieder das Gleiche. Das darf ich. Gott will das. Diese Privilegien habe ich als sein Jünger, als sein geliebtes Kind, als Christ. Und es geht noch drüber hinaus. Johannes 6, 66 bis 69. Und von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch gehen? Da antwortete Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus hat das ewige Leben als Geschenk für uns. Und das gibt's, weil er sich geopfert hat. Jesus hat sich geopfert für uns, damit wir ewiges Leben haben. Er hat seine Gottheit verlassen, wie es so schön heißt. Er hat alle Macht, alle Herrlichkeit, alle Stärke, alle Größe, die stärker ist als das gesamte Universum. Das Universum ist geschaffen durch das Sprechen Gottes, was eigentlich nicht viel Kraft kostet. Also wenn ich mich anschaue, wenn ich irgendwas sage, kostet mich weniger Kraft als ein Pilasackel tragen. Und durch allein ein Wort ist das Universum geschaffen. Und all das hat er weggegeben. Für mich. Allein das ist schon verständlich. Und dann ist er noch machtloser geworden. Er ist kein König geworden. Er ist Zimmermann geworden. Ganz ein normaler Handwerker. Und dann ist er für mich gestorben. Er hat sich für mich geopfert. Er hat meine Sünden getragen und nicht nur meine, sondern die Sünden der ganzen Welt. Und wenn Jesus am Kreuz steht und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dann ist das wahrscheinlich etwas, das wir nie verstehen werden, was Jesus da gelitten hat. Er hat das gelitten aus Liebe zu mir. Er hat dieses Opfer auf sich genommen, damit ich ewiges Leben habe. Damit ich etwas habe, das über dieses Leben hinausgeht. Matthäus 19, 27 bis 29. Da wandte sich Petrus an ihn und sagte, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Was wird mit uns werden? Jesus sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, ihr, die mir gefolgt seid, werdet bei der Neuschöpfung, wenn der Menschensohn sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzt, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird's 100-fach empfangen und das ewige Leben erben. Also wenn ich für Jesus etwas aufgebe, dann bekomme ich das 100-fache von dem zurück. Das ist das, was Jesus selber sagt. Die Jünger hatten auch das Problem, dass sie möglicherweise zu kurz kommen. Bei Gott, bei Jesus kommt niemand zu kurz. Gott gibt seinen Jüngern nicht nur ein erfüllendes Leben hier auf der Erde, sondern auch das ewige Leben. Ein Leben im Himmel, in der direkten, unmittelbaren Gegenwart Gottes, des Schöpfers und Jesus, unserem geliebten Herrn und dem Heiligen Geist. Uneingeschränkt baden in der Liebe Gottes werden wir sein in einem neuen Jerusalem. In einem Jerusalem, wo der Straßenbelag und die Gehsteige aus Gold sein werden und die Eingangstore der Stadt aus jeweils einem riesigen Edelstein. Und dort wird es kein Leid, keine Krankheit, kein Hass und weder Tod noch das Böse geben. Dort werden wir offenbart sein als Gottes Kinder, als Königskinder, die wir jetzt schon versteckt sind in dieser Welt. Und die Schöpfung wird uns zujubeln und die Engel werden uns dienen. Und das ist das, was Gott noch für uns vorbereitet hat. Wir haben einen kleinen Abglanz davon, sehen wir jetzt schon. Aber das wartet noch auf uns. Mit dem, was wir alles hier auf dieser Erde schon von ihm bekommen. Und deswegen darf ich mein Leben ihm opfern. Darf ich mein Leben als einen Gottesdienst für ihn leben? Amen.